Seit frühen Zeiten der Kirche wird am Anfang des Kirchenjahres Advent gefeiert, damit sich die Gläubigen zum einen bewusst machen, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, zum anderen aber auch, dass sie sich daran erinnern, dass der Herr wiederkommen wird. Und ich möchte heute unsere Aufmerksamkeit einmal besonders auf die Wiederkunft Jesu lenken. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr mit diesem Thema macht oder gemacht habt. Für die meisten Christen ist das heutzutage kein besonders brennendes Thema. So nach der Überlegung, er ist jetzt schon 2000 Jahre lang nicht wiedergekommen, warum sollte er jetzt ausgerechnet wiederkommen, solange ich noch lebe? Ein anderer Aspekt ist, dass manche Christen von einem gewissen Unbehagen erfasst werden, wenn sie sich vorstellen, plötzlich vor dem Herrn zu stehen und ihn in seiner überwältigenden Macht und Herrlichkeit zu sehen. Wie sieht das bei dir aus? Das ist aus meiner Sicht eine angemessene Frage für den dritten Advent. Wünscht ihr euch eigentlich, vor Jesus zu stehen, mehr von ihm sehen zu können? Paulus hat uns das eigentlich sehr gewünscht. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 18 und 19 hat er geschrieben, er, Jesus, erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, damit ihr sehen könnt, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbens in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ich wünsche mir das sehr und ich bete eigentlich immer wieder darum, Jesus noch viel intensiver zu begegnen, ihn sehen zu können mit den natürlichen Augen und mit den Augen des Herzens, um von ihm so viel zu sehen, wie man als Mensch überhaupt erfassen kann. Was meint ihr wohl, was wir dann sehen würden? Können wir es überhaupt wissen? Ich denke schon. Darüber gibt es biblische Berichte und einer steht in Offenbarung Kapitel 1, Vers 12 bis 18. Am Anfang der Offenbarung beschreibt Johannes, dass er wegen seines Glaubens auf die Insel Patmos verbannt worden ist, gefangen gesetzt worden ist und am Tag des Herrn, also am Sonntag, wahrscheinlich in seiner Gebetszeit, hörte er plötzlich eine laute Stimme hinter sich und die sprach, was du jetzt siehst, das schreib auf und sende das an verschiedene Gemeinden. Und dann kommt ab Vers 12, und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, das als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hat in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Kann sowas heute auch noch passieren? Colin Arquette, einige von euch kennen ihn vielleicht, oder haben von ihm gehört oder Bücher gelesen. Er hatte einmal mit seinen Mitarbeitern eine Erfahrung der geoffenbarten Gegenwart Jesu gemacht. Colin war eigentlich Priester der anglikanischen Kirche und Gott hat durch ihn ein Stück Erweckung wieder in diese Kirche hineingetragen. Und in einem seiner Bücher hat er berichtet, dass sie einmal zu einer Evangelisation in einer Kirche waren. Und während der Gebetszeit in der Sakristei vor der Versammlung haben sie darum gebetet, dass der Herr seine Gegenwart an diesem Abend offenbaren möchte. Und das hat er auch getan, und zwar dort bei ihnen in der Sakristei. Und als er da erschien, sind alle ihm zu Füßen gefallen und lagen ausgestreckt vor ihm, obwohl der Steinboden dort kalt war. Sie haben sich ein jeder im Lichte Jesu gesehen und erkannt, was in ihrem Leben noch zwischen ihnen und dem Herrn stand. Und in diesem Moment war ihnen nichts wichtiger, als das auf der Stelle in Ordnung zu bringen, weil sie auch nichts mehr wollten, als ganz nahe mit ihm verbunden zu sein. Als dann die Versammlung anfing, wussten sie, dass an diesem Abend nichts so sein würde wie vorher. Und die Leute, die gekommen waren, merkten das auch ziemlich schnell. Es kam eine solche geistliche Intensität in diese Versammlung hinein, dass die Menschen reihenweise überführt wurden und sich bekehrten und viele wurden geheilt. Was geschah damals? Was sah Johannes auf der Insel Patmos? In Vers 12 bis 16 haben wir gehört, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Und sein Haupt aber und die Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hat in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Ich weiß nicht, was ihr empfindet, wenn ihr diesen Versuch einer Beschreibung hört, was Johannes damals ja aufgenommen hat und worüber er sich bemüht, das in für uns verständliche Worte zu fassen. Siebenmal in diesem Text stehen da die Worte wie oder gleich, um das zu beschreiben, was er gesehen hat. Johannes musste Begriffe gebrauchen, die er und wir verstehen, um das zu vermitteln, was er erkannt hatte. Der Herr ließ ihn in die geistliche Welt schauen, die völlig außerhalb unseres Vorstellungsvermögens liegt. Wie können wir da erfassen, was er gesehen haben muss? Für ihn war das völlig klar, was sich da vor ihm auftat. Aber jetzt musste er es versuchen, in unserer Sprache auszudrücken. Und dazu verwendet er Bilder und Symbole, die für die Menschen damals verständlich waren, mit denen sie was anfangen konnten und hoffentlich wir auch. Man könnte sich fragen, warum hat sich Jesus ihm nicht einfach in der sichtbaren Welt gezeigt? Aber die Antwort ist einfach. Alles, was diese Welt zu bieten hat, ist viel zu klein und unbedeutend, um das sichtbar machen zu können, wer Jesus in Wahrheit ist. Johannes spürt von dem Ort, den er sieht, dass er voller Heiligkeit ist, wie der Tempel. Und darin sind für ihn nur zwei Dinge wichtig, die Leuchter und die Person. Und diese Person fängt seinen Blick sofort ein und hält ihn fest, dass er ihn nicht mehr von ihr abwenden kann. Es gibt für ihn nichts Wichtigeres und Vollkommeneres, als diesen Mann zu sehen. Und im Anschauen sind alle seine Sehnsüchte und Wünsche vollständig gestillt. Er hat ihn sofort erkannt, das ist der Herr. Aber er kann ihn nicht mehr so beschreiben wie damals Jesus, mit dem er durch Judäa und Galiläa gezogen war, weil er nicht mehr Mensch ist, sondern wieder ganz Gott. Wie konnte er den Auferstandenen, den verherrlichten Christus beschreiben? Er beschreibt sein Gewand als das eines Herrschers mit einem goldenen Gürtel, das seine große Pracht und Majestät sichtbar machen soll. In der Antike hatten Kleider, die die Menschen anhatten, große Aussagekraft über die in ihnen steckende Persönlichkeit. Und das, was von der Person aus dem Gewand herausschaut, Kopf, Gesicht, Füße, ist von großer Herrlichkeit. Das griechische Wort für Herrlichkeit ist Lichtglanz. Und deshalb beschreibt er das hier durch Symbole, die alle mit Licht verknüpft sind. Und seine Stimme war überwältigend, keine Menschenstimme. Wenn diese Stimme ertönt, hörte man niemanden sonst mehr sprechen. Und was er spricht, ist unanfechtbare Wahrheit. Und die hat die Endgültigkeit eines Richtschwertes, das vollendete Tatsachen schafft. Was löst das in Johannes aus? In Vers 17 lesen wir: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Diese Offenbarung ist für Johannes so gewaltig, dass er förmlich zusammenbricht. Für sein Denken, das nur irdische Eindrücke gewohnt ist, ist diese Herrlichkeit einfach zu überwältigend. Er macht dabei die gleiche Erfahrung, die vor ihm auch schon Jesaja, Hesekiel, Daniel und auch Paulus gemacht haben. Oder eben Colin Orcutt und sein Team in unserer Zeit. Ich denke, der Grund dafür liegt darin, dass wir als Menschenwesen unserer gefallenen Schöpfung eine solche Reinheit, Heiligkeit und Herrlichkeit uns gar nicht vorstellen können, sodass wir sie, wenn wir ihr ausgesetzt sind, sie nicht fassen können, weil sie bei Weitem das übersteigt, was wir aufnehmen können. Unsere Sinne und Kräfte versagen schlichtweg, wenn wir eine solche Begegnung mit dem Herrn erleben. Was meint ihr, was diese Schau bei Johannes ausgelöst hat? Etwa Angst? Das glaube ich nicht. Wenn jemand, der zu Jesus gehört, in dessen Gegenwart gebracht wird, der hat keine Angst, weil Jesus die personifizierte Liebe ist. Und Liebe löst niemals Angst aus. Ich bin überzeugt, dass Johannes sich sein ganzes Leben lang bis dahin noch nie so zu Hause, noch nie so angekommen gefühlt hat, wie in diesem Augenblick, auch wenn das unfassbar majestätische und herrliche für ihn überwältigend war. Jeder Mensch, der das erlebt, wird von Ehrfurcht und gleichzeitig auch von der Liebe Gottes erfasst werden. Ich kann mir vorstellen, dass Johannes einen Moment gebraucht hat, bis in seinem Herzen angekommen ist, dass er Jesus gegenübersteht. Denn der Mann aus Nazareth, mit dem er so vertraut war, war ein ganz anderer gewesen. Der hatte zwar die gleiche Liebe spürbar werden lassen, aber seine menschliche Gestalt war nur unscheinbar im Vergleich zu dieser göttlichen Herrlichkeit. Und wie begegnet Jesus Christus nun dem Johannes, der den Eindruck gehabt haben muss, dass er diese Begegnung nicht überstehen wird? Vers 17b und 18. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Dieser wunderbare Herr legt seine Hand auf Johannes, genauso wie er das schon auf dem Berg der Verklärung gemacht hat. Matthäus 17, 7. Jesus trat, nachdem die Jünger zusammengebrochen waren, auf den Boden gefallen war, zu ihnen und legte seine Rechte auf sie und sagt zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Und hier richtet er den Johannes wieder auf. Er befreit ihn aus seiner ehrfürchtigen Erstarrung, indem er sagt: Fürchte dich nicht. Und wenn der auferstandene Herr etwas sagt, dann geschieht das auf der Stelle: Fürchte dich nicht. Und danach bestätigt er ihm noch einmal, wer er ist, indem er auf die den Juden bekannte Beschreibung des Messias, also des Christus aus Jesaja hinweist: Ich bin der Erste und der Letzte. Und indem er sagt, dass er der Auferstanden ist und somit die Herrschaft auch über den Tod und dessen Reich, den Hades, übernommen hat, ist klar, wer er ist. Und damit sind auch bei Johannes alle Ungewissheiten beseitigt. Welche Folge hatte diese Begegnung? Johannes, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, steht nun in der geistlichen Welt vor Jesus Christus. Er erkennt ihn als den Herrn aller Herren, als den König aller Könige, der in seiner Macht und Herrlichkeit größer ist als alles, was die geschaffene Welt jemals hervorbringen könnte. Und er ist ein ganz anderer als der, den er damals Herr genannt hat und an dessen Brust er gelegen hat. Heißt das, dass er nun diese Erinnerung an die Vergangenheit aus seinem Gedächtnis streichen muss? Ist es für uns falsch, Jesus noch als den Mensch zu sehen, wie wir ihn in den Evangelien kennengelernt haben, ihn als Freund zu verstehen, von dem der Mensch Jesus im Gleichnis vom Weinstock gesprochen hat, Johannes 15, Vers 13 oder 14? Ich glaube nicht. Johannes wird erst in diesem Moment richtig begriffen und mit atemberaubender Klarheit erkannt haben, wie tief seine Verbindung zu Jesus von Nazareth damals war, wie echt diese Freundschaft in Wahrheit ist und dass sie immer noch besteht, ohne die geringsten Abstriche. Es gibt nichts aus dem Gedächtnis zu streichen. Die Beziehung zu Jesus ist kein bisschen distanzierter geworden, nachdem er zu dieser Machtvollkommenheit aufgestiegen ist. Es ist nur etwas, was dazu gekommen ist. Etwas, was während seines Menschseins verborgen war. Und ich denke, so wird es uns allen gehen, wenn wir Gott näher kommen. Mit jedem Schritt, auch mit denen, die wir jetzt schon hier tun können, wird etwas hinzukommen, was unsere Beziehung intensiver und vollkommener macht. Manche dieser Begegnungen werden vielleicht überraschend sein, weil wir etwas Neues von Gott verstehen. Es wird in einer direkten Begegnung vielleicht sogar zunächst erschreckend sein. Aber dann werden wir mit immer größerer Klarheit entdecken, dass alles, was der Herr uns von sich vorher schon geoffenbart hat, Bestand hat und wahr ist. Hiob hat auch eine solche Erfahrung gemacht. Ihr erinnert euch, Hiob, wenn wir das Buch lesen, hat viele Kapitel lang vor Gott und seinen Freunden teilweise mit recht kräftigen Worten ausgepackt, weil er nicht verstehen konnte, warum er in einer solchen unerträglichen Situation feststeckte, bis schließlich Gott selber zu ihm gesprochen hat. Ihr könnt das ab Kapitel 38 im Buch Hiob nachlesen. Gott hat nur gesprochen, aber Hiob hat ihn erkannt. Und wisst ihr, was seine Reaktion darauf war? Hiob 42, Vers 1 und 2 und 5. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte: Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan ist für dich unausführbar. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber jetzt hat dich mein Auge gesehen. Sein menschliches Ohr hat Gott nur gehört, aber sein Herz hat ihn gesehen. Und das hat ihn, den Hiob, und die ganze Situation verändert. Und jetzt kommen wir zu dem für uns entscheidenden Punkt. Wir müssen uns heute am dritten Advent entscheiden, wollen wir uns wünschen, Jesus so kennenzulernen, wie Johannes ihn hier erlebt hat? Oder um noch persönlicher zu werden, möchtest du Jesus so begegnen, wie er Jesus gesehen hat? Dazu muss man zweierlei sagen. Der Herr ist Menschen auf eine so gewaltige Weise immer dann begegnet, wenn er mit ihnen oder durch sie etwas Großes tun wollte, wo sie eine besondere Stärkung, Erkenntnis oder Veränderung brauchten. Nur zur Ergänzung ihres Wissens oder nur um sie zu beeindrucken, hat er sich nie in seiner Herrlichkeit geoffenbart. Eine solche Begegnung ist auch kein Bonus für besonders gutes oder ernst gemeintes Christsein. Und zum Zweiten, mehr oder nachhaltiger von Jesus Christus, seiner Macht und Herrlichkeit geprägt zu werden, können wir auch erfahren, indem wir ihn bitten und uns dafür öffnen, ihm persönlich zu begegnen, ausgehend von dem, was er in seinem Wort über sich sagt. Wir müssen sein Wort nur ernst nehmen, persönlich annehmen und auf uns wirken lassen. Den Rest übernimmt er selbst, so wie Paulus das in dem schon anfangs zitierten Vers beschrieben hat. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbens in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Wenn wir seine Nähe suchen und uns nach der Begegnung mit ihm sehen, werden wir die Erfahrung machen, dass er uns auch begegnet, so wie dem Hiob, als seine Zeit gekommen war. Vermutlich weniger spektakulär als dem Johannes, aber nicht minder wirkungsvoll. Eine meiner Begegnungen mit Jesus liegt schon sicher über 20 Jahren zurück. Das war eine Zeit, wo ich noch nicht so richtig wirklich durchgedrungen war, zu verstehen, was am Kreuz geschehen ist. Und ich habe Jesus gebeten, dass er mich das verstehen lässt. Und dann habe ich auf einmal ein Bild bekommen, wie eine Vision. Ich stand unter dem Kreuz und auf meiner Höhe waren die Füße angenagelt an dem Balken. Und ich wendete langsam meinen Blick nach oben und ich fragte mich, würde er mich spüren lassen, dass er wegen mir dort hängt? Würde er sichtbar machen, was er für ein Leid für mich auf sich nehmen musste? Und dann erreichte ich sein Gesicht. Das bewegt mich heute noch. Da schauten mich Augen so voller Liebe an. Da war nichts als Liebe zu sehen, dass ich förmlich zusammengebrochen bin und ich weiß nicht, wie lange geweint habe. Und ich habe verstanden, was am Kreuz geschehen ist. Solch eine Liebe, das nimmt mich heute noch mit. Was sind nun die Auswirkungen der Erkenntnis des Wesens und der Herrlichkeit Jesu? Sei es, dass sie uns durch sein Wort erleben lässt oder in einer persönlichen Begegnung. Wenn wir uns die Menschen anschauen, die eine solche Erkenntnis von Jesus geschenkt bekommen haben, dann entdecken wir, dass sie andere Menschen geworden sind. Das deutlichste Beispiel ist für mich immer Paulus. Was für ein Unterschied zwischen vor und nach Damaskus. Dass aus dem fanatischen Christenhasser ein so hingegebener Diener Jesu wird und so abrupt, das zeigt, wie prägend seine Begegnung mit Jesus war. Sein bisheriges Weltbild und natürlich auch sein pharisäisches Gottesbild stand in diesem Moment im Licht der Wahrheit Gottes vor seinen Augen. Und das hat ihn so tief erschüttert, dass er es auf der Stelle restlos verschrottet hat. Im Philipperbrief 3, Vers 7 und 8 hat er so formuliert: Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Da finden wir nicht den geringsten Versuch einer Rechtfertigung seines früheren Verhaltens. Sein Auftrag, mit dem er nach Damaskus gezogen war, war nicht nur bedeutungslos geworden, er war nur noch Kot, da steht ein ganz starkes Wort im Griechischen über das, was so bei Tieren hinten rausfällt. Da gab es auch keinen irgendwie gearteten Versuch, vor den Herrschenden noch sein Gesicht wahren oder etwas von seiner Karriere retten zu wollen. Er hatte die Fronten gewechselt und er suchte die Nähe zu Jesus und zu seinen Jüngern. Allgemeiner formuliert kann man sagen, dass die Erkenntnis der Größe und der Herrlichkeit des Herrn im Leben eines Menschen zu umfassend neuen Bewertungsmaßstäben führt, und zwar in Bezug auf sich selber, in Bezug auf andere und auch auf Gott. Schauen wir uns das einmal im Einzelnen an, in Bezug auf Gott. Es wird uns so klar sein wie nie zuvor, wo in unserem Leben noch Sünde ist, wo wir bisher vielleicht mit ihr kokettiert haben. Wir werden von dem ehrlichen und nicht mehr aufzuhaltenden Bestreben beseelt sein, sie abzulegen, sie so gründlich und endgültig loszuwerden wie nie zuvor, weil wir auf einmal begriffen haben, dass Sünde nicht etwas ist, was mit moralischen Maßstäben gemessen wird, sondern etwas ist, was zwischen Gott und uns steht. Sie steht uns im Wege, dem Vater so nahe zu kommen, wie wir auf einmal mit Gott verbunden sein wollen. Und unser Herz wünscht sich nichts mehr, als immer näher zu Gott zu kommen. Wenn wir im Lichte Jesu stehen, wird in unserem Leben nicht mehr entscheidend sein, wie wir vor anderen oder vor uns selbst dastehen, sondern nur noch, wie wir vor Christus stehen. Wir werden verstanden haben, dass Sinn und Ziel unseres Lebens ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben und nicht erst in der Ewigkeit. Und das ist das Wichtigste. Alles andere in unserem Leben tritt dagegen zurück. Auch in Bezug auf uns selbst werden nach einer persönlichen Begegnung mit dem Herrn neue Bewertungsmaßstäbe zum Tragen kommen. Wir werden auf einmal entdecken, wie viel Zeit wir verwenden, um uns mit uns selber zu beschäftigen. Wie sehe ich aus? Was denken andere von mir? Wie kann ich besser dastehen? Komme ich auch nicht zu kurz? Wo kann oder muss ich meine Bedürfnisse befriedigen? Wir werden darüber erschrecken, dass wir uns von der Lüge haben herumhetzen lassen, dass wir uns um uns selbst kümmern müssen, weil es ja sonst keiner tut. Denn dann haben wir nicht nur gehört, dass wir einen liebenden Vater haben, sondern die tiefe Gewissheit darüber erlebt, dass das wahr ist. Der bekannte Vers aus der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 11, wird auf einmal kein Vers mehr sein, den man sich zur Erinnerung an die Wand hängt, sondern der als Wahrheit in unserem Leben wirksam ist. Da heißt es, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes denen geben, die ihn bitten? Dann werden wir gestillt sein. Wir brauchen nicht mehr bei den anderen, um Aufmerksamkeit und Bestätigung zu heischen, weil in uns die Gewissheit verankert ist, der, der alles in der Hand hält, der liebt mich. Er liebt mich mehr, als ich mich selbst und alle anderen zusammen lieben kann. Viele Anfechtungen und Herausforderungen, die jetzt noch in meinem Herzen Raum und Gehör haben, werden kraftlos werden. Meine Bereitschaft, Gott zu dienen, ihn zu lieben und auf ihn zu hören, wird aus einem verstehenden Herzen kommen. Ich werde genau wie Hiob sagen, ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Plan ist für dich unausführbar. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber jetzt haben dich meine Augen gesehen. Und schließlich werden wir auch in unserer Beziehung zu anderen Menschen neue Bewertungsmaßstäbe haben und sie werden zum Tragen kommen. Ich denke, es geht euch auch so. An anderen fällt es uns immer viel stärker auf als uns selber, für wie wichtig sich Menschen halten. Wie schnell sie beleidigt und eingeschnappt sind, wenn sie nicht gefragt werden, nicht beachtet oder gewürdigt werden. Und wie oft gewinnen wir unser Selbstwertgefühl aus dem, wie wir im Vergleich zu anderen dastehen. Wenn wir besser dastehen, fühlen wir uns gut. Wenn nicht, macht es uns zu schaffen. Wenn wir eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn gehabt haben, wird der zentrale Begriff unseres neuen Wesens Demut sein. Wer von Angesicht zu Angesicht vor seinem Herrn gestanden hat, ist daran zu erkennen, dass er von Geltungssucht befreit worden ist. Er braucht sich für sein Selbstwertgefühl nicht mehr mit anderen zu vergleichen, weil in ihm die Gewissheit angekommen ist, dass Jesus Christus ihm seinen Wert gegeben hat, unanfechtbar, egal wer und wie die anderen sind und was sie von ihm denken. Deshalb werden wir auch von dem inneren Zwang befreit, in den Auseinandersetzungen mit anderen Recht behalten zu müssen, weil tief in uns die Gewissheit eingepflanzt worden ist, dass Gott uns gerechtfertigt hat und er uns rechtfertigt. Und wir werden verstanden haben, was Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21 geschrieben hat. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden Gottes Gerechtigkeit in ihm. Wir sind Gottes Gerechtigkeit in Christus. Das hören wir, und wenn du vor Jesus stehst, verstehst du es. Und es gibt noch etwas, was zur Entfaltung kommt in der Beziehung zu anderen. Wer vor dem Herrn gestanden hat, wird auch immer das Gesicht des Herrn sehen, wenn er vor anderen Menschen steht. Uns wird bewusster sein als zuvor, dass Jesus den Menschen, dem ich gegenüberstehe, genauso liebt wie mich. Und das wird unser Verhaltensweise auch verändern. Selbst wenn der andere mir wehgetan hat, sehe ich in ihm nicht mehr den Gegner. Es geht nicht gegen ihn, sondern es geht um ihn. Selbst dort, wo er sich zum Werkzeug des Feindes hat machen lassen, will Jesus ihn freisetzen, will ihn gewinnen, weil er ihn liebt. Diese Sicht wird unsere Verhaltensweise stärker positiv verändern, als jedes psychologische oder gruppendynamische Training es jemals könnte. Nun ist es allerdings leider nicht so, dass uns eine einmalige Begegnung für den Rest unseres Erdenlebens verändert haben wird. Wir brauchen das wahrscheinlich immer wieder, Jesus so nahe zu kommen und neu von ihm überwältigt zu werden. Denn dem Widersacher gelingt es durch seine beständige Wühlarbeit trotzdem immer noch, uns dazu zu verführen, dass wir in frühere Verhaltensweisen zurückfallen und uns alte Bewertungsmaßstäbe wieder aufschwätzen lassen. Aber je mehr wir unserem Herrn begegnet sind, umso stärker wird unsere Sehnsucht werden, wieder nah bei ihm zu sein, ständig in seiner Nähe zu sein, von ihm berührt zu werden. Ich komme zum Schluss. Man kann sich mit dem Wort Gottes und mit der Person Jesu Christi theoretisch beschäftigen, Kopfwissen darüber anhäufen, aber das ist fruchtlos und letztlich sogar sinnlos. Ein Blick in unsere Welt führt uns das sehr drastisch vor Augen. Wie tot ist die Theologie, die an den meisten Universitäten gelehrt wird? Wie leer und wie trocken sind manche Gottesdienste? Und wie schändlich ist das Leben vieler Menschen aus der Sicht des Herrn, obwohl sie sich Christen nennen? Und wir wissen alle, dass wir auch in der Gefahr stehen, uns auf die eine oder andere Weise selbst von einem solchen weltlichen Denken anstecken zu lassen. Es gibt nur einen Weg, um uns aus dieser Situation erfolgreich herauszubringen, herauszukommen, indem wir den Kontakt, die persönliche Begegnung mit dem Herrn suchen, immer wieder suchen und vertiefen. Dann und nur dann erhält unser Leben die Kraft und Frische, die Gottes verändernde Liebe in diese Welt bringt. Wahrscheinlich sind die meisten von uns nicht mit dem zufrieden, was ihr Leben ausmacht oder erfüllt. Und wenn du da eine Veränderung zum Guten haben willst, dann suche die Nähe dessen, der das Leben in Person ist, Jesus. Und das nicht nur zur Adventszeit. Sei ehrlich mit dir selbst und vor dem Herrn. Du brauchst ihn mehr als alles andere in deinem Leben. Bekenne dies von ihm und bitte ihn, dass er kommt und dich anrührt durch seinen Geist und mit seinem Wort. Und dass er dir vielleicht sogar die Gnade gewährt, dir persönlich zu begegnen und dein Leben so reich zu machen wie nie zuvor. Er wünscht sich das schon lange. Und im Advent besonders. Amen. Ich möchte euch bitten, dass ihr zum Segen aufsteht. Danke, Herr Jesus, dass du uns begegnest, dass du immer bei uns bist, dass du uns diese Zusage gemacht hast, dass du in uns bist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und oftmals spüren wir das nicht, merken wir das nicht, lassen wir uns ablenken von so viel anderem in dieser Welt. Herr, und aus diesem Gottesdienst heraus wünsche ich mir, wünschen wir uns sicher alle, dass wir nicht mehr uns so ablenken lassen. Ich möchte dich bitten, dass du kommst, dass du mit uns gehst in die Woche, die vor uns liegt und dass du jeden Einzelnen von uns berührst, jeden Tag, immer wieder, dass wir deine Gegenwart spüren, dass du uns bis ins Körperliche hinein begegnest, dass wir umgeprägt werden, dir ähnlicher werden, mehr mit dir verbunden sind. Herr, und so stehen wir vor dir und wollen dir unsere Herzen und unsere Hände hinhalten, dass du sie mit dir, mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit erfüllst. Und er erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir erkennen, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbens in uns ist. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Amen. Amen.